Herzlich willkommen zum TechPod, dem Technologie-Podcast der Advanced Unibyte. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Das ist der AU TechPod.
Hallo und schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unsere Storage- und Backup-Experten Piero und Jörg nehmen Sie heute mit hinter die Kulissen realer Cyberangriffe, die Sie bei Kunden hautnah miterlebt haben. In dieser Folge erfahren Sie, warum ein solides Backup-Konzept, eine stabile Infrastruktur und präventive Maßnahmen unverzichtbar sind, um in kritischen Situationen schnell wieder handlungsfähig zu werden.
Mein Name ist Jörg Angermann. Ich bin seit 8 Jahren bei der Firma Advanced Unibyte als Senior System Engineer und darüber hinaus Produktspezialist für Commvault angestellt. Ich habe meinen Kollegen Piero mitgebracht, der sich jetzt auch kurz vorstellen wird.
Ja, mein Name ist Piero Geniore Amaral. Ich bin mittlerweile seit 18 Jahren bei der Advanced Unibyte in der Position des Senior System Engineers. Wir beide waren ja in der Vergangenheit schon mehrfach beim Aufräumen nach einem Cyberangriff beim Kunden vor Ort und haben die Situation live miterlebt. Ja, bevor wir zu diesen Situationen kommen, das Thema ist Backup und dennoch unglücklich. Wie sieht denn heute ein Backup nach Lehrbuch aus?
Ja, danke, Piero. Nach Lehrbuch, also die anerkannte Regel für so ein Backup, was man heutzutage tut, ist im Prinzip die sogenannte 3-2-1-Regel. Das bedeutet, ich mache von meinen Daten 3 Kopien, die auf 2 verschiedenen Technologien oder Medien abgelegt werden. Und im Idealfall ist eine davon außer Haus abgelegt. Und wenn man das heute noch ein bisschen weiter treiben will, ist das eben eine an einer Stelle eine Immutability oder ein Offline-Backup, was man dann eben da realisiert, um möglichst sicher zu sein.
Ja, danke für die Erklärung, Jörg. Ja, vielleicht möchtest du uns einfach mal erzählen, wie dein erster Einsatz nach so einem Cyberangriff abgelaufen ist.
Ja, mein erster Vorfall war eben so, dass ich morgens ins Geschäft gefahren bin und eben da auf der Fahrt schon den Anruf vom Kunden bekommen habe. Jörg, wir sind angegriffen worden, Hilfe, genau. Und das Erste, was man dann halt eben so getan hat, ist erstmal Termine absagen, die geplant waren, eben um zum Kunden zu fahren.
Wie muss man sich dann die Situation beim Kunden vor Ort vorstellen, Jörg?
Ja, das ist eigentlich recht leicht zu erklären. Man kommt dahin. Der Mitarbeiterparkplatz ist nahezu leer, ganz wenige Autos. Dafür der Besucherparkplatz überfüllt. Fahrzeuge von verschiedensten Herstellern tummeln sich da und Dienstleistern. Wenn man am Empfang vorbeikommt, bekommt man eventuell einen handgeschriebenen Besucherausweis. Denn ausdrucken geht gerade nicht, ist ja alles offline. Auf dem Weg zum IT-Büro kommt man an der Produktionshalle vorbei, wo normalerweise ein Riesenlärm ist, weil die Maschinen da laufen, ist in dem Fall dann eben Totenstille. Ja, da passiert nichts, keiner läuft rum, es fährt nichts. Ganz im Gegenteil, das IT-Büro, komplett andere Bild, da ist Halligalli, da ist Tamtam, jeder braucht was, jeder will was, alle wollen irgendwas tun. Auf den Fensterbänken tummeln sich Handys an Ladegeräten, die irgendwelche Hotspots bereitstellen, weil es geht ja nichts. Wir haben auch kein Internet, ist alles abgeschalten. Wie war es denn bei deinem letzten Einsatz?
Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich habe mittags, hat sich mal ein Kunde gemeldet und hat gesagt, hey Piero, wir haben da scheinbar gerade einen Cyberangriff. Kann sein, dass ich von euch Unterstützung brauche. Und habe gesagt, alles klar. Lass mich wissen, sobald wir was tun dürfen und sollen. Und hat sich dann 2 Stunden später gemeldet und hat gesagt, ja, wir haben uns jetzt entschieden, alles runterzufahren. Ich würde von euch Unterstützung brauchen. Wir brauchen Leihhardware, wir brauchen Unterstützung beim Wiederanlauf. Was könnt ihr denn tun? Ja, dann bin ich auf die Suche gegangen, gesagt, okay, wir brauchen ein bisschen Serverhardware, wir brauchen mal ein bisschen Storage, ein bisschen Netzwerk, damit wir irgendwas aufbauen können, irgendeine grüne Zone, in der wir irgendwas starten können. Und während der Suche nach besagter Leihhardware kam dann ein Kollege zu mir und sagte, okay, ich habe unten unsere DR-Rollbox, die ist zwar vorbereitet für einen anderen Kunden und sollte eigentlich morgen da raus, aber wenn du die haben möchtest, dann nimm die einfach mit. Ja, gesagt, getan. Dann haben wir das Ding abends verladen. Ich glaube, das war so 16:30, 17 Uhr. Die Kollegen haben sich bereit erklärt, das noch zum Kunden zu fahren. Und ungefähr anderthalb Stunden später nach der Alarmierung sozusagen vom Kunden, wo er gesagt hat, er braucht Leihhardware, standen wir mit der Rollbox beim Kunden vorm Rechenzentrum und haben gesagt, ja, da sind wir, was können wir tun? wie geht's weiter? Und dann haben wir mal angefangen, das Zeug ins Rechenzentrum reinzuverbringen, mit Strom zu versorgen und allmählich alles hochzufahren.
Ja, das hört sich ja extrem cool an. Und wie ging es weiter?
Ja gut, wo wir dann erstmal unten alles mit Strom versorgt hatten, sind wir dann auch mal hochgegangen ins IT-Büro, wollten mal uns einen Kaffee holen. Und da war es ja so ein bisschen ähnlich, wie du erzählt hast vorhin. Viele Dienstleister schon da, ein Durcheinander, viele Leute, die irgendwas tun wollten, aber noch relativ wenig tun konnten, weil es war einfach alles heruntergefahren. Netzwerke waren deaktiviert, das Internet war abgeschalten, also einfach alles heruntergefahren und alle haben uns dann erklärt, sie warten drauf, dass wir unsere Hardware ans Fliegen kriegen, weil sie brauchen neue VMs, sie brauchen neue Netzwerke. Sie müssen jetzt anfangen, alles wieder neu aufzubauen. Das war dann so gegen 22 Uhr, wo wir dann unten unsere Hardware dann endlich ja, soweit hatten. ESX neu installiert in der neuesten Version, ein vCenter ausgerollt. Und dann haben wir die ersten Windows-Images drangehangen und haben mal ein Windows-Template erstellt. Ja, das war dann so gegen 22 Uhr abends. Und das Ziel war, auf unserer Hardware neue VMs bereitstellen, damit einfach die ganzen Dienstleister ja, loslegen konnten, irgendwas wiederherzustellen. Das war so der Anfang, wie das dann mit dem Wiederanlauf losging. Wie lange hat denn das bei dir damals gedauert, bis die Kerndienste, ja, die Core-IT-Dienste wieder online waren?
Ich habe es neulich mal nachgeschaut. Die erste Mail, die ich nach dem Angriff vom Kunden wieder bekommen hat, war dann tatsächlich 12 Tage nach Vorfall. Das heißt, da lief der Mail-Server wieder. Die weiteren Core-Dienste so 4 bis 6 Wochen nach Vorfalltag. Und erst im Anschluss dessen konnten die einzelnen Standorte, die teilweise auch international waren, wieder in Betrieb genommen werden, Stück für Stück. Wie war das denn damals bei dir?
Eine ganz schön lange Zeit, ne, die da offline waren. Ja. Das muss man erstmal verkraften. Ja, wie war das bei mir? Es war nicht ganz so lange. Active Directory war so nach ungefähr 5 Tagen, hatten wir die wieder am Fliegen. Das heißt, eine komplett neue AD aufgezogen, alle User-Konten neu angelegt und dergleichen. Ja, das war so 5 Tage. Mail-Server lief so nach 7 Tagen ungefähr, war dann der Mail-Server online. Aber natürlich mussten die ganzen Postfächer erst noch importiert werden. Ja, war nicht so schlimm. Warum? Wir mussten natürlich auch noch alle Clients neu aufsetzen. Das heißt, die haben dann eine riesen Deployment-Umgebung aufgebaut mit ganz, ganz vielen Switchen, wo man die ganzen Laptops und Desktops anschließen konnte. Und dann wurden die alle mit einem neuen Windows deployed, neue Virenscanner drauf und dergleichen. Also es hat einfach auch hier Wochen gedauert, bis man wieder vernünftig arbeiten konnte.
Ja, ja, jetzt sag mal, hattet ihr denn da auch Backup und wie und was hat es euch gebracht?
Ja, der Vorteil war, es war nicht viele Daten verschlüsselt bis zu dem Zeitpunkt. Also die hatten den Angriff bemerkt, hatten den versucht abzuwehren, haben dann also einfach alles heruntergefahren, wo sie gesehen haben, nee, sie kriegen ihn nicht sauber abgewehrt. Dementsprechend war noch nicht so viel verschlüsselt. Aber natürlich waren viele Betriebssysteme schon kompromittiert. Und ja, wir konnten einfach so nicht wieder online gehen. Also ist man hergegangen, hat alle Systeme in der roten Zone, alle, die kompromittiert waren, und das war einfach per Definition alles, was bisher lief, nur noch als Datenquelle genommen. Für die neuen Systeme, die wir in der grünen Zone hochgezogen haben, das heißt, jegliche Daten wurden einfach über ein Transfernetz, über eine Transferzone in die neuen Systeme reingepumpt und das hat einfach Zeit gebraucht. Wir haben auch manche Sachen jetzt zum Beispiel wirklich klassisch vom Backup restoren müssen. Aber da war es wirklich so, man hat das restored in die rote Zone rein, die Systeme, und dann auch wieder nur als Datenquelle genutzt, um dann die neueren, sauberen Systeme zu betanken. Ja, Jörg, erzähl dann du doch mal, wie konntet ihr in deinem Fall das Backup nutzen?
Ja, in meinem Fall war es tatsächlich so, dass der Sekundärstorage, also das Replikat der Primärsysteme, komplett gelöscht wurde. Es war eine gewachsene IT, wie man das so schön nennt heute. Der Domain-Administrator, der gekapert wurde, hatte eben auch auf diesem Sekundärspeicher administrative Rechte und eben alles gelöscht. Ja. Die Bänder, die nur einmal im Monat geschrieben wurden, hatten einen Datenbestand, der teilweise älter war, weil der Angriff gerade eben zu einem Monatswechsel stattgefunden hatte. Deswegen war das eben auch sehr schwierig. Es waren tatsächlich nur noch Snapshots auf dem Primärspeicher vorhanden. die wir dann natürlich auch in erster Aktion mal vor Löschen geschützt haben, eben die Rotation abgestellt und so weiter und so fort. Letztendlich konnten diese Snapshots nur als Datenquelle genutzt werden, weil die eben nur ein paar Tage alt waren und die Angreifer ja schon länger im Netz sich getümmelt haben. Deswegen wurden daraus eben die VMs nicht einfach nur gestartet, sondern nur als Quelle genutzt, um da wieder an die Daten zu kommen, eben um Export aus dem AD zu machen, Datenbanken zu exportieren.
Man kann also sagen, die Kunden waren trotz Backup unglücklich.
Ja, ich denke schon, weil alle haben es gemacht, alle haben Backups erstellt, auch mit einem vernünftigen Verfahren. Aber dennoch eben konnten sie damit nicht direkt online gehen, weil, wie gesagt, die Angreifer schon seit einem geraumen Zeitraum im Netzwerk unterwegs waren. Und man musste davon ausgehen, dass diese VMs im Backup eben auch schon kompromittiert waren. Deswegen klappt das in der Realität nicht immer, einfach Restoren, online schalten und weitermachen. Man muss da eben neu anfangen. Zudem haben eben diese Kunden, oder in deinem Beispiel ja auch, haben diese Kunden diesen Vorfall genutzt, um eben da mal alte Zöpfe abzuschneiden, um mal das Desaster als Chance zu nutzen und hier einen aktuellen Standard anzusetzen, eben zum Beispiel beim AD. Man hat da eben direkt ein Dreitiermodell angewendet. Man hat bei dem Netzwerk eine granulare Segmentierung bis Mikrosegmentierung vorgenommen. Es gab neue Firewalls mit neuem Regelwerk. Es wurden aktuelle Betriebssysteme ausgerollt. Es ist kein Altbestand mehr hochgefahren worden. Sie haben aktuelle Softwareversionen verwendet und eben dann teilweise auch Vorgaben der Cyberversicherung direkt umgesetzt, die vielleicht schon bestanden haben, aber eben im Regelbetrieb schwer umzusetzen waren. Was können denn Kunden, die jetzt noch nicht betroffen sind, eben tun, um präventiv Vorkehrungen zu treffen, um dann eben so einen Vorfall besser abfedern zu können?
Ja, ich denke natürlich, auch wenn viele Kunden unglücklich sind über ihr Backup in der Situation, ist es ganz wichtig, Backups zu machen, inklusive den ganzen Kopien. Das ist trotzdem sehr, sehr wichtig, weil wir sie dann doch an der einen oder anderen Stelle nachher brauchen. Dann Snapshots erstellen, auch ganz wichtig. Und wenn wir ein NetApp-System haben, dann natürlich auch ganz wichtig Tempo-Proof-Snapshots, damit diese Snapshots nicht wie in deinem Fall einfach gelöscht werden können, sondern dass wir da sagen können, ja, die sind da und die können erstmal nicht gelöscht werden. Heutzutage natürlich auch Multi-Admin-Verification aktivieren. Das bedeutet, gewisse Aktionen auf dem Storage kann ein Admin nicht alleine machen, sondern ein anderer Admin muss diese Aktion bestätigen. Egal, ob das jetzt ein Snapshot-Delete ist, ob das ein Volume-Delete ist oder sonstige Aktionen, die einfach dann doch ganz gern von den Angreifern genutzt werden, dass die einfach ein zweiter Admin bestätigen muss. Dann natürlich trotz alledem Restores testen. Ja, wir müssen regelmäßig gucken, haben wir alle Daten im Backup? Kann ich meine Systeme damit restoren? Und das Ganze natürlich auch regelmäßig üben. Weil nur wenn wir üben, sind wir nachher schnell drin. Und das ist natürlich, Zeit in dem Fall ist einfach Geld. Und man kann es nicht oft genug sagen, umfängliches Update-Management, ja, den Microsoft Patch Day nehmen immer alle Kunden gerne mit. Das wird regelmäßig normalerweise beim Kunden gemacht. Aber alle anderen Systeme, naja, meistens eher in unregelmäßigen Abständen. Es gibt heute noch Kundensysteme, die ich antreffe, wo wir viele, viele hundert Tage, teilweise über 1000 Tage Uptime haben, wo man sich dann fragt, naja, aber so ein System kann natürlich auch angegriffen werden. Also es ist wichtig, alle Systeme, die ich einfach in der zentralen IT da betreibe, regelmäßig ins Update-Management mit einzubinden und einfach auf dem aktuellen Stand zu sein. Ja, weil je weniger Einfallstore wir haben, desto unwahrscheinlicher wird es einfach, dass wir angegriffen werden. Ja, nachdem ich jetzt erzählt habe, was man alles präventiv machen kann, vielleicht erzählst du uns noch geschwind, was man alles machen kann in der Vorbereitung, um für den DR-Fall gerüstet zu sein.
Ja, also ich denke, wichtig ist, dass man sich Gedanken macht, ne? Man sich in die Lage versetzt, wenn auch nur im Kopf, und dann das durchspielt, um dann eben entsprechende Maßnahmen zu treffen. Da hilft halt eben dann sowas wie ein Notfallhandbuch, ein Plan, den man dokumentiert, wo dann auch Kontaktdaten drinstehen vielleicht. Was in unseren Fällen extrem geholfen hat, war Notfallhardware. Ich denke, das ist ein guter Punkt. Wenn man sich Partner sucht, die einem in so einem Fall dann in der Infrastruktur oder in zentralen Diensten unterstützen, ist das eine extreme Hilfe, auch wenn es jetzt nur lästige Kleinarbeiten sind, um die man sich dann nicht kümmern muss. Wenn die einem abgenommen werden, kann man sich auf andere Sachen konzentrieren. Was immer wieder ein Thema ist, ist Kopien, die autark verfügbar sind. Kopien der Dokumente über Infrastrukturen oder aber eben ein Passwort-Safe, der auch offline verfügbar ist und lesbar. Was immer benutzt werden muss, sind Notfallkommunikationskanäle. Also stellen Sie sich vor, das AD ist abgeschalten, der Tenant von Microsoft möglicherweise auch deaktiviert aus Sicherheitsgründen. Es gibt kein Teams, keine Voice-over-IP-Telefonien, kein Nix. Da muss es irgendeine Möglichkeit geben, auch mit externen Dienstleistern in Kontakt zu treten und Informationen auszutauschen. Da ist es sehr hilfreich, wenn man vorneweg schon weiß, wie man das realisieren will. Ansonsten darüber hinaus muss man sich vorstellen, dass so ein Vorfall quasi wie ein Projekt komplette IT-Erneuerung ist. Das heißt, es sollte und muss aus meiner Sicht einen Koordinator geben, einen Projektleiter, Projektmanager, der das Ruder an sich reißt und die einzelnen Gewerke koordiniert und steuert. Ja, Piero, jetzt haben wir ja viel gehört über Prävention und Maßnahmen zur Vorbereitung. Wie kann denn jetzt die AU dabei unterstützen?
Ja, wir bei der AU haben natürlich krisenerfahrenes Know-how. Wir haben viele, viele Kollegen, die in den Bereichen Backup, Storage, Compute, Netzwerk und Security sowohl präventiv natürlich unterstützen können und gucken können, dass wir genau diese ganzen Themen so einrichten und so absichern, dass erstmal wenig passiert. Aber auch wenn was passiert ist, natürlich genau diese Systeme und diese Themen wieder online bringen können. Ja. Da haben wir einfach jahrelanges Know-how, sind da Krisen erfahren. Genau. Und dementsprechend, denke ich, sind das einfach die Bereiche, wo wir unterstützen können.
Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wir hoffen, die Einblicke und die praxisnahen Tipps unserer Experten unterstützen Sie dabei, Ihre IT noch widerstandsfähiger zu machen. Bei Fragen oder Anmerkungen schreiben Sie uns gerne an podcast@au.de. Bis zur nächsten Folge.
Das war der AU TechPod. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Wir hören uns im nächsten AU TechPod.